Folge 9. Lernen, Forschen und Gedenken. Auf dem Weg zum Erinnerungs- und Zukunftsort. Ein Text von Selina Schrödel und Jonas Krause.
In der vorhergehenden Folge unseres Podcasts wurde die lange Planungsphase für einen angemessenen Erinnerungsort in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt bereits kurz skizziert. Die letzte und abschließende Folge thematisiert nun ausführlich die Diskussion um den Abriss des Gebäudes und die Einrichtung eines Lern- und Gedenkorts. Diese Diskussion zeichnen wir zunächst in einer Art Presseschau nach. Eine Presseschau ist ein Überblicksformat, in dem Berichte und Kommentare zu einem Thema aus verschiedenen deutschen Medien zusammengefasst, vorgestellt und verglichen werden. Wir geben in dieser Folge also zunächst anhand von längeren Ausschnitten aus Zeitungsberichten einen chronologischen Überblick über die Entwicklung des Gedenkorts. Nach der Presseschau berichten wir als Studierende in einem kurzen Gespräch über unsere Erfahrungen aus dem Projektseminar. Als Abschluss des Podcasts wollen wir damit unsere Erfahrungen während des Recherchierens und Schreibens der verschiedenen Podcast-Folgen reflektieren.
Die öffentliche Diskussion und damit die Berichterstattung in der Presse um das Schicksal des Gebäudes der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt nahm im Sommer 2018 erneut Fahrt auf. Mit der Gründung eines wissenschaftlichen Beirats, der als beratendes Gremium erste Schritte für die Errichtung eines geeigneten Gedenkortes zur Erinnerung an die NS-Medizinverbrechen in Erlangen vorbereitete. Die Erlanger Nachrichten schrieben hierzu:
Das Bemühen um einen Erinnerungsort für die Opfer der Euthanasie in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt nimmt immer konkretere Formen an. Ein Beirat aus Historikern, Vertretern der Kliniken, deren Bauverwaltung, gesellschaftlicher Gruppen, der Kommunalpolitik und Verwaltung versucht, einen geeigneten Ort zu finden. In bislang 6 Sitzungen wurde neben dem aktuellen Sachstand der Bebauungspläne für das Gelände der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt intensiv über die mögliche Ausgestaltung eines Gedenkortes diskutiert, berichtete für den Beirat Oberbürgermeister Florian Janik. Dabei reichten die Positionen vom vollständigen Erhalt der bis jetzt noch stehenden Gebäudeteile, dem sogenannten Kopfbau an der Schwabach, bis zum vollständigen Abbruch und der Errichtung eines Erinnerungsortes an einer neutralen Stelle.
Ende 2018 veranstaltete ein von Erlanger Bürgerinnen und Bürgern gegründetes Aktionsbündnis zum Erhalt des Gebäudes der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt eine Podiumsdiskussion. Dazu berichteten die Erlanger Nachrichten:
Die Stadt Erlangen möchte eine Euthanasie-Gedenkstätte schaffen. Als Ort, wo dies verwirklicht werden kann, ist bei der Podiumsdiskussion Gedenken gestalten das psychiatrische Universitätskrankenhaus der früheren Heil- und Pflegeanstalt in den Fokus gerückt. Allerdings gab es dabei Unklarheiten. Und es gibt Details, die nahelegen, über die Zukunft des Gebäudes neu nachzudenken.
Die Forderungen des Aktionsbündnisses stießen aber nicht nur auf Zustimmung, wie ein Bericht der Bayerischen Staatszeitung zeigt.
Sogar bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Gedenken gestalten mit Vertretern deutscher NS-Gedenkstätten schälten sich unterschiedliche Meinungen heraus. Während die einen sich durchaus mit der Immobilie als greifbare Erinnerung anfreunden konnten, warnte Astrid Ley, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, davor, die Hupfla nur aus Gründen des Denkmalschutzes zu erhalten. Sie erhielt Schützenhilfe durch Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Konzipieren Sie keinen Ort der vorformulierten Haltungserwartung, denn dann geht die jüngere Generation auf Distanz. Gestalten Sie lieber einen offenen Ort, wo neue Ideen eingebracht und diskutiert werden können. Und Heinrich Iroh, ärztlicher Direktor des Uniklinikums, machte die Dimension der Nazi-Verbrechen deutlich. Die Täter saßen und arbeiteten auch außerhalb der Anstaltsmauern, in der Universität, in der Stadtverwaltung, in der Bürgerschaft. Das Gedenken dürfe deshalb nicht nur auf bestimmte Quadratmeter beschränkt sein, sondern müsse eine umfassende Perspektive ermöglichen, an einem zentralen Ort, so der Professor.
Anfang 2019 zeichnete sich dann ein Umschwung ab, wie in den Erlanger Nachrichten berichtet wird.
Wende bei den Bemühungen um einen angemessenen Gedenkort für die Opfer des NS-Euthanasie-Programms in Erlangen. Ein Teil des nördlichen Kopfbaus der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt, Hupfla genannt, könnte dieser zukünftige Gedenkort werden. Der bisher vorgesehene vollständige Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes ist vom Tisch. Nach intensiven Gesprächen zwischen Oberbürgermeister Florian Janik und Professor Heinrich Iroh hat das Uniklinikum zugestimmt, keinen Antrag für den kompletten kompletten Abriss der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt an der Schwabach-Anlage zu stellen. Damit könnte ein Teil der ehemaligen Patienteneinrichtung als Gedenkort erhalten werden. Um auf dem Gebiet des nördlichen Hupfler-Kopfbaus Spitzenforschungseinrichtungen des Uniklinikums und der Max-Planck-Gesellschaft einzurichten, soll in etwa die Hälfte des bestehenden Gebäudes abgebrochen werden. Aus Sicht von Stadt und Universitätsklinikum handele man mit diesem Kompromiss im Sinne des öffentlichen Interesses. Man müsse sowohl das Interesse an Spitzenforschung als auch das Interesse am Erhalt von Denkmälern berücksichtigen, betonte Oberbürgermeister Florian Janik.
Auch die Bild-Zeitung wurde im Frühling 2020 auf die Diskussion um die Erhaltung der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt aufmerksam und titelte hierzu:
Trotz Denkmalschutz, Teilabriss alte Heil- und Pflegeanstalt. Der Kampf um den Erhalt der alten Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen ist verloren.
Die Entwicklung der Diskussion sorgte auch für überregionale Aufmerksamkeit. So berichtete die Süddeutsche Zeitung über den sich abzeichnenden Kompromiss.
Alte Heil- und Pflegeanstalt wird zum Gedenkort. Ursprünglich sollte die Hupfler zugunsten neuer Uni- und Forschungseinrichtungen abgerissen werden. Kein Thema hat in der Universitätsstadt Erlangen zuletzt für heftigere Debatten gesorgt. Der ursprüngliche Plan, den historischen Bau zugunsten neuer Uni- und Forschungseinrichtungen abzureißen, hatte ein immenses Echo in der Bevölkerung ausgelöst. Gegen den Abriss gründete sich eine Bürgerinitiative. Zuletzt war zwar nur noch von einem Teilabriss die Rede, jedoch sollten nur noch geringe Teile der Hupfler übrig bleiben. Neuen Plänen zufolge bleibt der historische Bau nun aber doch in größerem Umfang erhalten.
Im Juni 2019 wurden Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, und sein Mitarbeiter Julius Scharnetzky mit der Entwicklung eines Konzepts für die Schaffung eines Erinnerungsortes beauftragt. Zur Fertigstellung des Konzepts ein Jahr später schrieb der Bayerische Rundfunk im Mai 2020:
In der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen soll ein Gedenkort eingerichtet werden. Er wird an die rund 2500 psychisch kranken Menschen erinnern, die hier in der Nazizeit ums Leben gekommen sind. Jetzt steht das Konzept. Die Stadt Erlangen stellt nun das Konzept für die Gedenkstätte vor. Eine Bürgerinitiative erreichte, dass lediglich ein Teil des Baus, in dem die Patienten untergebracht waren, abgerissen wird. Im Rest des Gebäudes soll nun ein Ort der Erinnerung entstehen.
Im Juni 2020 legten Skribeleit und Scharnetzky ihren Vorschlag für ein Rahmenkonzept für die Schaffung eines Erinnerungsortes an die Opfer der NS-Euthanasie in Erlangen öffentlich vor. Der Bayerische Rundfunk gab einen Einblick in das Konzept. Es sieht vor, dass
auf vier Geschossen im Mittelbau des ehemaligen Patiententrakts nach dem Konzept der Gedenkort entstehen soll. Der Rest des fast 150 Jahre alten Gebäudes wird abgerissen. Zudem sieht Jörg Skribeleit im Dokumentationszentrum die Möglichkeit, weiter zu den Medizinverbrechen zu forschen und alte Krankenakten zu digitalisieren und auszuwerten. Die Universität Erlangen-Nürnberg hat bereits angekündigt, eine entsprechende Professur einzurichten.
Neben der Erinnerung an die Vergangenheit soll gleichzeitig auch Bewusstsein für die Gegenwart und sogar die Zukunft geschaffen werden. Das Gebäude der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt
müsse zu einem partizipatorischen und inklusiven Bildungsort werden, der sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt.
Kurz vor Beginn der Abrissarbeiten kam es aber erneut zu Protestaktionen. Vor allem das Erlanger Aktionsbündnis Gedenken gestalten, Hupfler erhalten, war mit dem Kompromiss, der nur einen Teilerhalt des Gebäudes vorsah, unzufrieden. Die Erlanger Nachrichten gaben die Sicht der Protestierenden im September 2020 wie folgt wieder.
Im Rahmen einer Kundgebung auf dem Vorplatz der katholischen Herz-Jesu-Kirche beklagte der Sprecher des Bündnisses, Werner Lutz, dass mit dem Teilabriss endgültig alle Hoffnungen zunichte gemacht würden, das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten, gegen den ausdrücklichen Willen vieler Erlanger Bürgerinnen und Bürger, als auch externer Fachleute oder Organisationen wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Lutz erinnerte daran, dass tausende Erlangerinnen und Erlanger in den letzten zwei Jahren mit ihrer Unterschrift gegen den drohenden Abriss protestiert haben.
Der Stadtrat beschloss im Oktober 2020, nachdem bereits der Westflügel der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt abgerissen worden war, dass
ab dem kommenden Jahr ein gesellschaftlich breit besetztes öffentliches Forum die weitere Konzeption des Lern- und Gedenkorts begleiten soll.
Darüber berichteten die Erlanger Nachrichten im November in ihrer Online-Ausgabe auf nordbayern.de. Über die mögliche Zusammensetzung dieses Forums schrieben sie:
Neben den potenziellen Trägern des Erinnerungs- und Zukunftsortes sollen zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften, Vereine und Initiativen aus der Stadtgesellschaft und das Aktionsbündnis Gedenken gestalten, Hupfler erhalten, in das Forum berufen werden. Das Forum ist jedoch auch für alle Interessierten und Institutionen offen.
Der symbolische erste Spatenstich für das geplante Forschungszentrum fand allerdings ohne die Öffentlichkeit statt, wie der Bayerische Rundfunk im Oktober 2020 berichtete.
Das Max-Planck-Zentrum begründete den Termin ohne Öffentlichkeit mit Corona-bedingten Hygienemaßnahmen. Werner Lutz, Sprecher des Bündnisses Hupfler erhalten, sagte dem Bayerischen Rundfunk, er gehe davon aus, dass der Bauherr wohl Angst vor Protestaktionen gehabt und deshalb heimlich mit den Arbeiten begonnen habe.
Bereits im Untertitel des Artikels heißt es:
Es ist eines der umstrittensten Bauprojekte in Erlangen.
Die Anschuldigungen zeigen, wie aufgeladen die öffentliche Diskussion zu diesem Zeitpunkt noch immer war. Obwohl der Kompromiss zum teilweisen Erhalt des Gebäudes und zur Einrichtung eines Erinnerungs- und Zukunftsortes bereits gefunden war. Das Max-Planck-Institut informierte auf seiner Website ebenfalls über den Baubeginn des Forschungszentrums. Die schwierigen Diskussionsphasen um den geplanten Abriss des gesamten historischen Gebäudes kamen dabei eher indirekt zur Sprache. In der betreffenden Pressemitteilung anlässlich des Spatenstichs heißt es:
Eine Idee nimmt Gestalt an. Nach Jahren der Vorbereitung und Planung startet jetzt der Bau des Max-Planck-Zentrums für Physik und Medizin in Erlangen. Bis 2024 entsteht auf dem Gelände des Universitätsklinikums an der Schwabach-Anlage ein Gebäude mit Laboren und Büros auf 5 Etagen für rund 180 Beschäftigte. ForscherInnen aus Physik, Mathematik, Biologie und Medizin werden hier gemeinsam nach neuen Wegen suchen, Krankheiten wie Krebs oder Querschnittslähmung zu behandeln.
Die Pressemitteilung zitiert auch Oberbürgermeister Janik, der betonte:
Das passiere alles an einem geschichtsträchtigen Ort, an dem im Namen der Medizin mitten in unserer Stadt schreckliche Verbrechen begangen wurden.
Es sei damit ein idealer Ort, um zu zeigen, dass
wir heute mit Medizin anders umgehen, dass wir uns dafür verantwortlich fühlen, einen Beitrag zu leisten, dass es kein weiteres Mal passiert.
Nach langen Jahren der Unklarheiten und Unstimmigkeiten darüber, was mit dem historischen Gebäude der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt passieren sollte, konnten die Erlanger Nachrichten im März 2021 vom ersten Zusammenkommen des Forums Erinnerungs- und Zukunftsort Heil- und Pflegeanstalt Erlangen berichten.
Inzwischen ist viel klarer geworden, wie und in welcher Form an die in Erlangen begangenen und von hier ausgehenden Medizinverbrechen und ihrer Opfer erinnert werden soll.
Die Stadt Erlangen informierte im April 2021 auf ihrer Homepage ebenfalls über das Vorhaben bezüglich des historischen Gebäudes der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt.
Ein breit besetztes, öffentliches Forum Erinnerungs- und Zukunftsort Heil- und Pflegeanstalt Erlangen wird die Konzeption eines Lern- und Gedenkorts für die Opfer der NS-Euthanasie in Erlangen in Zukunft begleiten. In einer ersten Sitzung tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Angehörige von Opfern, Initiativen, Vereinen und Religionsgemeinschaften aus der Stadtgesellschaft über den aktuellen Stand des Projektes und ihre Erwartungen aus. Der Erinnerungs- und Zukunftsort soll demnach unter anderem aus einem Dokumentationszentrum Geschichte und Ethik der Medizin und Orten des Gedenkens und Erinnerns auf dem ehemaligen Anstaltsareal und an Schauplätzen in der Innenstadt bestehen.
Das Projektseminar, in dessen Rahmen dieser Podcast entstanden ist, ist ebenfalls Teil der öffentlichen Auseinandersetzung über den Umgang mit der Geschichte der NS-Medizinverbrechen in Erlangen. Zum Abschluss des Podcasts wollen wir daher nochmal einige der Studierenden zu Wort kommen lassen, die stellvertretend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars berichten, wie sie die Arbeit an diesem Podcast erlebt haben.
Hallo.
Hier sind Selina Schrödel
und Jonas Krause und sind Studierende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und AutorInnen dieses Podcasts und möchten als Abschluss dieser Podcast-Reihe noch einmal kurz mit zwei Autoren zweier Podcasts sprechen, um deren Rechercheprozess erfahrbar zu machen. Was besonders erstaunlich oder am bewegendsten war. Dafür haben wir nun Christoph Hirst und Elia Schmidt hier, um mit ihnen über deren beiden Folgen 4 und 5 zu den Erlanger Tätern zu sprechen. Hallo Christoph, hallo Elias.
Hallo.
Hallo.
Genau, und dann würden wir gleich mal kurz einsteigen. Ich würde gerne von euch einmal wissen, was fandet ihr denn am erstaunlichsten bei eurer Recherche?
Ja, also erstmal danke für die Einladung. Dann würde ich gleich mal anfangen. Also ich persönlich fand am erstaunlichsten allgemein die Argumentationen der Täter, welche Dreistigkeit da aufgetaucht ist, wie sie sich quasi verteidigt haben und damit quasi durchgekommen sind in ihrer Argumentation. Und dass auch in der Folge nach den Freisprüchen, die ja größtenteils erfolgt sind, in der Gesellschaft auch keinerlei negative Reaktion aufgekommen ist. Und quasi Akzeptanz für diese Täter geherrscht hat und auch erst jetzt quasi seit einigen Jahren die Erforschung und die Beschäftigung mit dem Thema stattfindet, dass da quasi so lange sich niemand mit beschäftigt hat und erst jetzt man beginnt, diese Taten auch aufzudecken. Das fand ich persönlich am erstaunlichsten.
Ja, auch von mir nochmal danke für die Einladung. Ich denke, ich fand am erstaunlichsten die Kontinuitäten. Also man denkt ja heutzutage immer, so 1945 war wie ein Bruch und danach war alles anders. Aber also mir ist in der Recherche bei ganz vielen Tätern aufgefallen, dass die genauso weitermachen konnten nach dem Krieg wie während des Kriegs. Viele mussten sich auch irgendwie nie dafür verantworten oder kamen vor Gericht, wurden aber dann freigesprochen und sind dann eigentlich irgendwann einfach in Rente gegangen oder wurden emeritiert von der Uni, ohne dass sie sich jemals nochmal groß mit ihren Taten auseinandersetzen mussten später.
Vor allem du, Christoph, bist jetzt schon darauf eingegangen, auf die Frage, die ich als nächstes stellen möchte. Und zwar, was hat euch am meisten bewegt, als ihr euch mit den Erlanger Tätern auseinandergesetzt habt?
Also ich hatte ja die Folge zu Zwangssterilisationen und in meiner Folge habe ich auch schon ein bisschen den Berthold Kien angesprochen. Und ich fand, das war wirklich ein ganz, ganz krasser Fall. Also ich war da teilweise wirklich, muss fast sagen, schon wütend, als ich die Sachen gelesen habe. Natürlich muss man irgendwo schauen, dass man neutral bleibt. Ich habe das auch versucht, in der Folge möglichst neutral zu halten. Aber wenn man hört, dass der schon 1932 eine Rede gehalten hat über die aus seiner Sicht nach Vernichtung von lebensunwerten Menschen, noch vor Hitler, wohlgemerkt, und dann nach 45 einfach, also der wurde einfach freigesprochen dann später in seinem Verfahren, hat dann eine erfolgreiche Klinik in Erlangen gehabt, war richtig beliebt in der Stadt, hat größere Partys gefeiert, wo irgendwelche Lokalpolitiker und sowas eingeladen hat. Und sowas fand ich dann, wenn man das aus heutiger Sicht liest, ist das schon irgendwo erschreckend, dass die dann wirklich einfach so weitermachen konnten und es macht einen noch in gewisser Weise irgendwie ein bisschen traurig. Muss man sagen. Deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt endlich mal auch mit diesem Podcast jetzt so ein bisschen mehr aufgearbeitet wird und auch ein bisschen öffentlich gemacht wird.
Genau, dem würde ich mich auch anschließen. Also, was bei mir auch oft aufgetreten ist, war einfach ein Gefühl der Wut, weil ich meine, unser Podcast ging jetzt vor allem um die Aufarbeitung und um die Zeit nach 45. Und wenn man sich mit den Taten selbst beschäftigt, dann ist quasi die Reaktion dieses Geschocktseins, das ist logisch und das tritt bei fast jedem auf. Aber kaum jemand schaut dann eben auch auf die Zeit nach 45. Und ich finde, mich hat es auch sehr, sehr wütend gemacht auf der einen Seite, wie eben diese Dreistigkeit gesiegt hat und wie leicht die Täter davongekommen sind. Das zum einen und zum anderen, wie es der Christoph auch schon gesagt hat, ist es dann schwer, neutral zu bleiben, weil man auch einfach sich sehr intensiv mit, in meinem Fall waren es jetzt zwei Personen, beim Christoph waren es drei Personen, sich einfach sehr stark nur mit diesen Personen auseinandersetzt und man nach einer längeren Zeit fast schon das Gefühl hat, man würde die in Anführungszeichen kennen. Und dann quasi erstens diese Neutralität zu wahren und zum anderen darauf zu schauen, dass man nicht einfach diese Wut, in sich durchkommen lässt, das fand ich schon auch sehr schwierig und auch eben sehr bewegend. Also das Thema ist schon, sage ich mal, emotional aufgeladen.
Dann vielen Dank an Christoph und Elias für das offene Gespräch in unserer letzten Podcast-Folge.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Im Namen aller Beteiligten des Podcasts möchten wir uns bei Ihnen für das Zuhören und das Interesse am Thema bedanken. Die weiteren Ereignisse zum Gedenkort der Hupfler können vor allem in den regionalen Zeitungen, zum Beispiel in den Erlanger Nachrichten, weiterhin verfolgt werden. Zumindest so lange, bis der Erinnerungs- und Zukunftsort tatsächlich errichtet und für BesucherInnen zugänglich ist.